Herzlich willkommen zur Sendung Dein Körper ist ein Schlachtfeld 2. Ihr merkt, wir machen eine Fortsetzung.
Die erste Sendung hat sich ja um die Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit gedreht, einmal auf medizinischer Ebene und einmal auf der Ebene einer sozialen Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit.
Diese Sendung legt den Fokus auf den Körper unter Betrachtung verschiedener Blickwinkel, zum Beispiel Schönheitswahn, Fitnesskult, aber auch die Inkorporierung von gesellschaftlichen Normen und wie dadurch Geschlechtsidentität produziert wird. Seid also gespannt.
Der Körper ist eine Uniform.
Der Körper ist bewaffneter Kampf.
Der Körper ist gewalttätige Aktion.
Der Körper fordert die Macht.
Der Körper führt zum Krieg.
Der Körper erklärt sich zum Subjekt.
Der Körper ist Ziel und nicht Mittel.
Der Körper ist Ausdruck.
Der Körper spricht,
kommuniziert,
schreit,
rebelliert,
macht Revolution.
Was für eine Rolle spielt unser Körper in der Gesellschaft? Gibt es so etwas wie Körperkonzepte? Wie wird unser Körper gebildet? Wer formt ihn? Und was produziert er? Bekanntlich heißt es, Kleider bzw. Körper machen Leute. Stimmt auch etwa der Satz, Körper macht Geschlecht? Hat der Körper etwa kein Geschlecht, sondern produziert er folglich erst eine Geschlechtsidentität und somit Geschlecht? Im Folgenden wagen wir tiefere Einblicke in die Zusammensetzung unserer Körper. Das machen wir in 9 Blöcken, die sich auf verschiedene Weise mit Körper, Körperpolitik und Geschlechtsidentität auseinandersetzen.
Moderne Macht bemächtigt sich des Menschen, indem sie wesentlich auf den Körper des Individuums zielt. Es geht um die Herstellung von effektiv einsetzbaren, das System tragenden und somit ertragreichen Individuen. Normierung, die individuellen Subjekte, die miteinander im Wettkampf um die günstigsten Reproduktionsmöglichkeiten stehen, müssen zu eben jenem Zweck der Konkurrenz vergleichbar sein, vergleichbar gemacht werden. Dabei befinden sich die vielfältigen Kontroll-, Unterwerfungs- und Normierungstechniken in einem Prozess stetigen Wandels. In diesem Prozess ist die Produktivkraftentwicklung des Kapitals bei weitem nicht das einzige innovative Element. Eher gleicht das Kapital einem Schwamm, der sich beständig kulturelle, subkulturelle, politische, oppositionelle, widerständige, gesellschaftliche Elemente einzuverleiben versucht. Wenn in dem Gang dieser Geschichte eine Richtung ausgemacht werden kann, dann ist es die Intensivierung, Vertiefung der Disziplinen und eine damit einhergehende Freundlichkeit, Anti-Autorität der Machttechniken, die Einschreibung der Macht in die Körper der Subjekte.
Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I
neue Körperkonzepte und die Verinnerlichung in den Körper. Ein Körperkonzept wurde von Pädagoginnen entwickelt, die es als Argument für den Nutzen von Schulen gegenüber der Staatsmacht im 18. und 19. Jahrhundert angewendet haben. Das war das Konzept der Verfleißigung. Der Körper gilt demnach als Hülle für das Innenleben. Er soll reglementiert und diszipliniert werden, um geistige Kontrolle zu erreichen. So war es allgemeine Ansicht, dass wenn man alle Kinder regelmäßig in einen Raum bekommt, ihnen dort das Sitzen, Aufstehen, Reden, Schweigen und Bewegen beibringt, dann wird sich das irgendwie auf das Innenleben auswirken. Sie werden sich an solche Regelmäßigkeiten gewöhnen und schließlich auch als Erwachsene in den Manufakturen und Fabriken immer schön regelmäßig wirken und arbeiten und auch als Staatsdiener Disziplin zeigen. Sie werden verfleißigt werden. Das waren die Versprechungen für den Obrigkeitsstaat. Und tatsächlich war dieses Konzept Legitimationsbasis für den Umgang mit den Körpern. Disziplinierend und einschränkend, strafend und regelnd, mit Zwang und Schmerz, in kontrollierender und konventionalisierender, bestenfalls hygienischer Absicht. Der Körper in der Schule war Gegenstand allergenauester Beobachtung und Aufsicht, Objekt geradezu leidenschaftlicher Kontrolle. Seit den Impulsen der Reformpädagogik im 20. Jahrhundert wird dem Körper ein wenig liebevoller entgegengetreten. Das neue Konzept betonte die Naturhaftigkeit der Körper. Seit den 70ern wurde die Naturhaftigkeit dann stückweise ersetzt durch den modellierbaren Körper. Der Körper als Kunstwerk und als modellierbare Masse wird zum Kult, der vielerlei Erscheinungsformen hat. Piercing, Branding, Tattoos, Body Modification, Fitness- und Muskeltrainings, Diäten, Schönheitsoperationen oder Extremsportarten, Bungee-Springen und tagelange Raves. Somit ist ein neueres Konzept der Freizeitkörper, verbunden mit Sportlichkeits- und Fitnesskult. Bei all den Neuinszenierungen der Körper gehen jedoch klassische Funktionen nicht verloren. Der Körper als Hülle wirkt immer noch disziplinierend auf sein Innenleben. Das eigene, gesellschaftliche, körperliche Handeln ist voller Automatismen und orientiert sich an Normalität. Der Körper fungiert als individuelles und kollektives Gedächtnis, er waltet als schweigendes Wissen, wie es Michael Polanyi formulierte. Doch was beinhaltet unser schweigendes Wissen? Wie kommt es zustande? Der Soziologe Pierre Bourdieu sprach von Inkorporierung als ein Prinzip der dauernden Bildungs- und Formierungsarbeit am Körper. Durch die Inkorporierung werden Einteilungen, Denk- und Handlungsschemata sowie Herrschaftsverhältnisse verinnerlicht. Einteilungen erlangen so einen natürlichen Charakter, da durch den sozialisierten Körper als Speicher sich die Vergangenheit forterbt und erhält. Inkorporiert werden somit sozial gemachte Einteilungen nicht mehr in Frage gestellt, da sie zur Natur geworden sind.
Eingeprägte Handlung, die herrschende Ordnung, sie wird zur Natur.
Das fortschreitende Einschreiben der sozialen Ordnung in den Körper hat zwei Naturen produziert. Besser gesagt, zwei Systeme naturalisierter sozialer Unterschiede. Beide sind in den Körper und in den Köpfen in Form von zwei entgegengesetzten und sich ergänzenden Klassen von Körperhaltung, Gangarten, Weisen des Auftretens, Gesten eingelassen. Eingeprägt werden durch Einteilungsprinzipien und Gegensatzpaaren ein Wertesystem oder besser die fundamentalen Kategorien einer Weltsicht. Durch so ein Wertesystem wird die geschlechtliche Einteilung in weiblich und männlich zum einen biologisiert und zum anderen hierarchisiert.
Frankincense and myrrh, on my body.
Doch die Verinnerlichung eines Wertesystems in den Körper, die Inkorporierung, bewirkt noch mehr. So wird auch der Widerstand gegen sozial gemachte und hierarchisierte Kategorien schwierig, denn die inkorporierten Herrschaftsverhältnisse werden von den Beherrschten jenseits jedes willentlichen Beschlusses stillschweigend akzeptiert und durch ihre Praxis reproduziert. Pierre Bourdieu beschreibt das als symbolische Gewalt, die mittels Zwang durch den Körper nicht nur von den Herrschenden, sondern auch von den Beherrschten zur Aufrechterhaltung der herrschenden Ordnung eingesetzt wird. Was der Leib gelernt hat, das besitzt man nicht, wie ein wiederbetrachtbares Wissen, sondern das ist man. Zitat von Pierre Bourdieu.
Die Macht, die in modernen Disziplinargesellschaften zur Anwendung kommt, funktioniert nicht nur negativ, sondern sie bringt umgekehrt etwas hervor. Die modernen Disziplinarverfahren besitzen eine produktive Wirkung. Anders als im klassischen Zeitalter, in dem die strafende Vernunft das Ziel verfolgte, den menschlichen Körper in Besitz zu nehmen, zu foltern, zu martern, zu zerstückeln, geht es in der Moderne darum, den Körper zu kontrollieren, zu überwachen, zu dressieren und zu manipulieren. Resultat der minutiösen Körperarbeit ist das geübte, trainierte und gelehrige Individuum. Insofern wirkt die moderne Disziplinarmacht schöpferisch. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale. Das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion. Der Geburtsort des modernen Subjektes ist somit in jener gigantischen Apparatur der Macht zu suchen, die sich durch den Zusammenschluss der einzelnen Überwachungs-, Kontroll- und Dressurverfahren herausgebildet hat. Dabei muss die These einer Produktion des neuzeitlichen Individuums offenbar in der Weise verstanden werden, dass die moderne Disziplinarmacht die Ausbildung einer innerpsychischen, seelischen Gewissens- und Kontrollinstanz bewirkt. Und zwar in der Weise bewirkt, dass durch die fortlaufende Dressur die Individuen dazu gebracht werden, qua innerem Gewissenszwang ihre eigene Überwachung zu übernehmen. Die Produktion des Menschen, das heißt die Konstituierung des beseelten Individuums, ist, so gesehen, nichts anderes als die Transformation eines Äußeren in ein inneres Disziplinarverhältnis. Oder besser, mit der Produktion der menschlichen Seele tritt zu dem gesellschaftlichen Fremdzwang ein innerpsychischer Selbstzwang hinzu. Das moderne Individuum trägt somit zur Verfestigung der Macht über den Körper bei und ist selbst nichts anderes als eine Wirkung der Macht. Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. Eine Seele wohnt in ihm und schafft ihm eine Existenz, die selber ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt. Die Seele, Effekt und Instrument einer politischen Anatomie. Die Seele, Gefängnis des Körpers.
Was wir alltäglich als Körper leben, ist eine Menge mehr als der Unterschied zwischen zwei Genitalien. Unser Körper ist eine Summe verschiedener Techniken und Praxen, die eine Kohärenz zwischen dem, was wir biologisches Geschlecht, Geschlechtsidentität und Begehren nennen, herstellen. Dabei wird immer wieder versucht, die Eigenschaften von letzten beiden, also Geschlechtsidentität und Begehren, in ersteres, das biologische Geschlecht, einzulagern, so dass im Patriarchat scheinbar alle Differenzen zwischen den beiden Geschlechtern aus einem Biokörper abgeleitet werden können. Körper existieren für uns vor allem durch Verhaltensweisen, die in diesen eingelagert sind, sowie durch alle die Verhältnisse in die Körper eingespannt sind. Körper sind eine Existenzweise, die sich durch verschiedene Felder wie Sprache, Verhalten, Kosmetik und Gestik zieht. Ein Körper ist immer ein Zusammenspiel aus diesen Elementen und ein heteronormativer, männlicher oder weiblicher Körper ein spezifisches Zusammenspiel, eine spezifische Konfiguration dieser Elemente. Körper, die von diesem Spiel abweichen, sind nicht mehr in den Begriffen von Mann und Frau zu fassen. Sie entziehen sich ihrem Zugriff. Für uns sind sie neue und andere Körper. Wenn wir zu einem Verständnis der gesellschaftlichen Dimension dessen, was ein Körper ist, kommen, dann wird deutlich, dass wir unseren Körper umgestalten können, dass er keine feste Einheit, sondern immer Prozess ist. We'll be right back. Vergleichende Blicke, normierendes Umfeld. Sehen und gesehen werden. Der vergleichende Blick ist fester Bestandteil unseres Sehens. Er wirkt normierend, da wir ständig die Brille des anderen im Kopf haben. Durch die Individualisierung wird das Leben ein Feld der gesteigerten Sichtbarkeit, denn jede und jeder Einzelne muss dafür sorgen, identifizierbar zu werden, um dann durch Aussehen, Verhaltensstile, Kleidung, Accessoires und Ähnliches einen bestimmten Kurswert zu bekommen. Dabei wirkt das soziale Umfeld normierend auf die Selbstinszenierung, da nicht alles, sondern nur bestimmte Inszenierungs- und Dresscodes hoch im Kurs stehen. Solche Normen, die zu erfüllen sind, um anerkannt zu werden, variieren abhängig der Kultur, Subkultur und vielleicht noch nach konservativem oder eher progressivem Umfeld, in dem Mensch sich bewegt. In allen Subkulturen, wie auch in kulturellen und weltanschaulichen Vorstellungen, lässt sich eine geschlechtlich differenzierte Norm erkennen. So kann beobachtet werden, dass so gut wie alles, sei es Kleidung, Verhaltensweisen, Accessoires, Vorlieben und so weiter, mit einer geschlechtlichen Note versehen ist. Durch das Bedienen entsprechender Kleidungs- und Inszenierungscodes erlangt Mensch das entsprechende soziale Geschlecht, die eigene Geschlechtsidentität. Die Freiheit, sich das eigene soziale Geschlecht aus der Fülle von Inszenierungsmöglichkeiten selbst zusammenzustellen, hat Grenzen. Zum einen muss die Geschlechtsidentität kohärent sein. Das heißt, es muss sich entweder eindeutig weiblich oder eindeutig männlich inszeniert werden. Und zum anderen muss das soziale Geschlecht mit den biologischen Merkmalen übereinstimmen. Somit wird die individualisierte Freiheit nur innerhalb dieser Grenzen größer, wobei sie zusätzlich durch das normierte und normierende Umfeld auf legitime, meist kostspielige Trends reduziert wird. Is what you really mean.
The glory you say you despise is what makes it more obscene. I'll fight to make life better in any way I can. I'll break the rules that you tie to me if it means staying who I am. Don't tell me how to live my life, don't tell me what to do. Repression is always brought about by people with politics and attitudes like you. People and politics and attitudes and 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 you.
Nun folgt ein Auszug aus dem Aufsatz von Nigel Barley. Wer sich modisch kleidet, beansprucht zu einer Elite zu gehören, zu den Insidern, den Selbstbewussten, den Trendsettern. Nur aber, und hier liegt ein Grundwiderspruch der Mode, entwickeln sich die besten Ideen in kürzester Zeit zu großen Modetrends. Ihre Träger stehen im Nu nicht mehr als kulturelle Innovatoren da, sondern als Massenkonsumenten. Nicht als Anführer, sondern als Angeführte. Mode ist etwas ganz anderes als das, was wir für gewöhnlich in ihr sehen. Wenn es nicht um den Ausdruck der Persönlichkeit geht, sondern um allgemein anerkannte und gesetzlich geregelte Merkmale des sozialen Status. So wie man im mittelalterlichen Europa das war, was man trug und sich durch unangemessene Kleidung des Betrugs schuldig machte, so weist in der dritten Welt ein bestimmtes Tattoo, eine Frisur oder ein Ohrring darauf hin, dass man verheiratet, Single oder Krieger ist. Wer gegen die Kleiderordnung verstößt, wird zum Hochstapler. Am nächsten kommen wir einem solchen System in der Armee, wo man die Zugehörigkeit zur Truppe, den Rang, die Fähigkeiten und die erbrachten Leistungen in Form von Kleidungsstücken und Accessoires leicht erkennbar vor sich herträgt. Dieses streng geregelte soziale System ist für uns schwer nachvollziehbar. Wir verstehen den menschlichen Körper intuitiv als ein Schlachtfeld, auf dem wir die Kämpfe um unsere Identität austragen. Den Eltern unter uns wird das sehr bekannt vorkommen, denn das Heranwachsen ihrer Kinder ist von einer schier unendlichen Reihe von Diskussionen darüber begleitet, wer das Recht hat zu entscheiden, was sie mit ihren Haaren machen, ihren Schuluniformen und nicht zuletzt mit ihren Geschlechtsorganen. Es ist ein Kampf, den die Eltern von vornherein verlieren müssen, denn die Besitznahme des eigenen Körpers markiert die geschlechtliche Reife. Die Kontrolle darüber zu verlieren, nachdem man sie bereits gewonnen hatte, bedeutet eine Einschränkung der Menschenrechte. Es bedeutet, dass man im Gefängnis, im Krankenhaus oder in der Nervenheilanstalt ist. Daher verwundert es nicht, dass die extremen Formen des Bodypiercings oder des Tätowierens beliebte Mittel der Selbstversicherung innerhalb der Jugendkultur sind. Das war ein Auszug aus einem Aufsatz von Nigel Barley.
Folgt ein Gespräch vom 20.04.2002 mit Dr. Nadja Traluri, Lektorin an der Uni Wien, und Andrea Schnabel, Studentin der Ernährungswissenschaften und Teilnehmerin an den feministischen Ernährungsgesprächen über Normalität, Identität und Stöckelschuhe. Das Interview führte Irene Zawarski.
Gerade die Bereiche Gesundheit und Medizin sind Felder, mit denen sich auch Frauen intensiv auseinandersetzen. Die Experten auf diesen Gebieten sind zum Großteil Männer. Was heißt das für Körper und vor allem für sogenannte Normalitäten?
Zum Bereich der Medizin gibt es ganz konkrete Untersuchungen in der Gynäkologie. Hier liegt die Frauenquote unter den Ärztinnen bei ca. 20%. Obwohl die Gynäkologie früher ein klassischer Frauenberuf, Hebamme, war, wurden die Frauen durch die Schulmedizin sukzessive aus diesen Bereichen verbannt. Diese Etablierung der Schulmedizin hat auch zu einer männlichen Dominanz in der Medizin geführt. Damit einhergehend auch die Diskussion um die Machbarkeit. In den USA gibt es ein unglaubliches Set an Möglichkeiten für Schönheitsoperationen. Vom Knochenbrechen bis zum Knochenverlängern ist alles möglich. Man kann heute schon von einem Terror der Schönheitsideale sprechen. Und sukzessive legen sich auch immer mehr Männer unter das Messer. Auch ein Trend, der sehr interessant ist. Im medizinischen Feld allgemein sind unglaublich viele Körperexperimente möglich. Das Moment der Maskerade ist sehr attraktiv geworden. Man kann fast von Wendekörpern sprechen.
Der Studienplan Ernährungswissenschaft ist beispielsweise stark mathematisch-chemisch geprägt. Denkweisen, die typischerweise Männern zugeschrieben werden. Es geht im Studium sehr viel darum, Lebensmittel in ihre molekularen Bestandteile zu zerlegen, nicht so sehr darum, überblickmäßiges Wissen zu vermitteln. Eine Tatsache, die sehr wohl männlich geprägte Normalitäten schafft. Es gehört auch zur scheinbaren Normalität, dass immer die Mütter für sogenannte Fehlentwicklungen oder Abnormalitäten ihrer Kinder zur Verantwortung gezogen werden.
Es ist unglaublich, unter welchem Druck Frauen stehen, wenn sie Kinder bekommen. Denn das Kind muss perfekt sein. Aus dem Denken, nur das Beste für das Kind zu wollen und dem gesellschaftlichen Druck zur Perfektheit, werden Möglichkeiten zur Vordefinition von Fähigkeiten und Eigenschaften, pränatale Manipulation, interessant. Das hängt einerseits mit der Durchkapitalisierung unseres Lebens zusammen, andererseits auch mit der Durchstilisierung des Lebens in ästhetischer und biologischer Hinsicht. Ein Aspekt, den ich noch einbringen möchte, ist das Klonen. Der radikal-feministische Ansatz besagt, dass es patriarchale Politik ist, Geschlechterverhältnisse und generative Verhältnisse zu gestalten, um eine Unabhängigkeit von der Frau vom weiblichen Körper zu erlangen. Die Theorie der Selbstzeugung bekommt hier Bedeutung, der Drang des Patriarchats nach Unabhängigkeit. Herrschaftsverhältnisse schreiben sich auch in Körpern ein. Oft ist physischer Zwang oder Druck von außen nicht mehr notwendig, um Herrschaftskonformität herzustellen, weil die Selbstdisziplinierung so perfekt funktioniert. Den scheinbaren Idealen wird dann auf allen Ebenen nachgejagt, ob im Bereich der Mode wie Stöckelschuhe oder auch im Bereich der Ernährung wie Diätmittel. Schwierigkeiten und Probleme werden über Essstörungen ausgelebt, nicht mehr in der Hysterie. Besonders bei jungen Frauen wird der Körper so zum Ort der Rebellion gegen das Herrschaftssystem.
Essstörungen scheinen als akzeptiertes Standardmodell zu wirken, das Frauen zur Verfügung steht, wenn sie rebellieren wollen.
Und die Psychiatrie als ein legitimer Ort dafür.
Das Bild, das die Gesellschaft prägt, was Frauen zu sagen haben und wie Frauen wirken und welche Rolle Männern zukommt, wird so verinnerlicht, dass es der eigene Wunsch zu sein scheint, es zu erfüllen und somit jeder Druck von außen obsolet wird. Das beginnt schon ganz subtil in der für Buben und Mädchen unterschiedlichen Erziehung, die auf Dauer Verhaltensnormen in den Körper einschreibt, die nie bewusst oder direkt ausgesprochen werden müssen.
Der Körper ist ein Schlachtfeld von Identitäten. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Auch das Verständnis von Körperlichkeit hat sich gewandelt. Es geht zwar immer noch um äußere Formen, Aussehen, Figur, es ist schick, eine Wespentaille zu haben oder rasierte Beine, sehr wohl aber auch um eine Körperlichkeit, die von innen bestimmt wird. Dieses modernisierte Körperverständnis drückt sich dahingehend aus, dass die Normalität bereits im Inneren und an den Zellen manifestierbar und kontrollierbar ist. Das Sprechen über Intimitäten, wie zum Beispiel Menstruationsbeschwerden oder das Beinrasieren bzw. auch über körperliche Unzulänglichkeiten, verursacht bei Männern oft das Gefühl der peinlichen Betroffenheit. Zudem wird Verwirrung hervorgerufen und eine normale Ordnung oder ein Tabuisierungskonsens gestört.
Thank you.
Nun folgen Auszüge aus einem Aufsatz von Nina Nägele, ganz schön inszeniert, Überlegungen zu Heteronormativität und Schönheitshandeln.
Für wen machen Sie sich schön? Vermutlich antworten die meisten darauf, für mich selbst. Entsprechend wird geföhnt, gekurt, geschminkt, gestylt, geliftet, entspannt, geglättet, Diät gehalten und trainiert. Denn sich schön machen ist eine private Angelegenheit, die das persönliche Wohlbefinden und Selbstvertrauen steigert. Die Konstruktion dieser, wie ich sie nenne, Ideologie des privaten Schönheitshandelns hat einen handfesten Grund. Sich für andere schön machen signalisiert Abhängigkeit, mangelndes Selbstbewusstsein und wenig Charakterfestigkeit. Andererseits sind die Ergebnisse des Schönmachens alles andere als privat. Denn schöne Menschen haben mehr Erfolg in der Liebe, im Beruf und im Leben überhaupt. Die Schönen wirken sympathischer, ziehen an und in Bann. Schöne Menschen haben größere Chancen bei der Partnerinnenwahl, größere Aufstiegschancen im Job und verdienen mehr. Schönheit befähigt zu sozialer Macht, dient ihrer Inszenierung und verkörpert Status. Wer sich schön macht, inszeniert sich und positioniert sich sozial und konstruiert Identität. Identität wiederum ist an gesellschaftlichen Normen orientiert und basiert auf wechselseitiger Anerkennung. Schönheitshandeln ist freilich nicht nur ein Medium der Konstruktion von Identität und Status. Soziale Positionierungen sind keine geschlechtslosen oder geschlechtsirrelevanten Prozesse. Deshalb, so die hier entwickelte These, konstruiert Schönheitshandeln auch Geschlecht. Frankincense and myrrh on my body. I only whisper, but can you hear me? Concentrate my mind. Can you read me? Auf ein Ergebnis dieser Untersuchung möchte ich näher eingehen. Auf das Konzept der legitimen männlichen Attraktivitätserwartung. Schöne Frauen, mächtige Männer. Weiblichkeit als Schönheit ist dabei ein Statusgeschenk an den Mann. Eine Geste, bei der unbedeutende Privilegien und erotische Bewunderung mit dem Verzicht auf bedeutendere Privilegien und vor allem Interaktionsmacht erkauft werden. Frankincense and myrrh on my body. I only whisper, but can you hear me? Concentrate my mind. Can you read me? Models fühlen sich zum Konkurrieren gezwungen, weil ihre als weiblich markierte Attraktivität für ihre Identität von fundamentaler Bedeutung ist. Der Mann ist Mensch, die Frau ist Geschlecht. Der Mann ist Regisseur, Schiedsrichter, Kenner, Sammler, die Frau Ding, Bild, Beute und stumme Projektionsfläche. Das Ziel bzw. Objekt des Schönheitshandelns ist damit klar. Die Anerkennung von außen ist Motiv dafür, sich einem mitunter brutalen Schönheitskult zu unterwerfen, der die Beteiligten in ein enges Korsett von Schlankheit, Jugend, Attraktivität, Sportlichkeit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit schnürt, um gesellschaftliche und das heißt vor allem männliche Anerkennung zu erfahren. In einem solchen Kontext erscheint Schönheit als ein Unterdrückungsinstrument, bei dem weibliche Schönheit gegen Status getauscht wird. So geben Frauen in mittleren und höheren beruflichen Positionen einen Großteil ihres Einkommens für Selbstinstandsetzung und Selbstinszenierungsprodukte wie Kosmetik, Make-up, Kleidung, Fitnesscenter und Beautyfarmen aus. Weiter tragen sie kulturell gebändigte Frisuren plus edlen Schmuck und Make-up, um nämlich die sexuelle Wirkung, insbesondere lange Haare, zu veredeln, das heißt, nicht ins Vulgäre abgleiten zu lassen. Schönheitshandeln entpuppt sich als auf männliche Attraktivitätserwartungen hin orientiertes Handeln. Und umgekehrt ist dann heterosexuelle Männlichkeit weitgehend schönheitsabsistent konstruiert. Denn dort dominiert der fundamentale Aspekt sachlicher Männlichkeit. Er wird symbolisiert durch den Anzug, der für fast alle Zwecke Verwendung finden kann und für Mannsein steht. Auch dafür lassen sich zahlreiche empirische Belege finden. Im Gegensatz dazu ist die Beziehung von lesbischer Weiblichkeit und Schönheitshandeln nach wie vor eine konfliktbeladene. Denn sich für Frauen schön zu machen, ist zwar nicht mehr so verpönt wie noch zu den Hochzeiten des Feminismus vor 2 Jahrzehnten. Damals hätte der lesbische Dresscode lange Haare, Lippenstift, Nagellack, Röcke und hochhackige Schuhe als Anbiederung an das unterdrückende Patriarchat oder schlicht als langweilig heterosexuell gebrandmarkt. Aber dennoch mobilisieren auch Lesben für die Konstruktion und Inszenierung von Lesbischsein heteronormative Standards, was sich unter anderem in einer weiblichen oder männlichen Rollenzuweisung niederschlägt. Natürlich ist es nicht so einfach, denn ausgeblendet bleibt beispielsweise Schönheitshandeln, das nicht in die Vorgaben weiblicher Unterwerfung und männlicher Machtausübung passt.
Was ihr von mir wollt, das kotzt mich an. Bulimie, eine Gratwanderung zwischen Verweigerung und Anpassung. Essstörungen als weibliche Bewältigungsstrategie. In diagnostischen Leitlinien werden 3 Formen der Essstörung voneinander unterschieden. Die Adipositas, in Klammern Fresssucht, die Anorexie, Magersucht und die Bulimie, Fress-Kotzsucht. Anorexie und Bulimie beginnen meist in der Pubertät und werden durch den ganz normalen Diätwahn ausgelöst, den fast jeder 13-14-Jährige kennt. Die Mädchen erleben sich als zu dick und fangen an, Essen zu reglementieren. Schon die Betrachtung des typischen Beginns macht deutlich, dass es simplifizierend wäre, erlebte Traumatisierung als einzigen Erklärungsansatz heranzuziehen. Nicht jede bulimische oder anorektische Frau ist Überlebende von sexualisierter, psychischer oder physischer Gewalt. Aber die Betroffenen führen mit dieser Symptomatik eine Auseinandersetzung um ihre weibliche Geschlechtsrolle. Gerade in der Analyse von Essstörungen müssen neben traumatischen Hintergründen die gesellschaftliche Zuweisung und hierarchische Bewertung von Geschlechterrollen, darüber entstehende Idealbilder und Bewegungsräume betrachtet werden. Bei der Magersucht wird die pubertäre Diät zur dauernden Kontrolle und Verweigerung der Nahrungsaufnahme und führt zur lebensbedrohlichen Abmagerung mit dem gleichzeitigen subjektiven Gefühl, viel zu dick zu sein. Feministische psychologische Interpretationen dieser Essstörung sehen darin die Ablehnung aller weiblichen Körperformen als Ausdruck der Ablehnung der geschlechtlich zugeschriebenen Rolle. Durch die absolute Kontrolle der Nahrung erlangen die Frauen das Gefühl von Autonomie und Stärke, die ihnen anders nicht zugestanden wird. Gleichzeitig wird in dem Abmagern auch die innewohnende Ambivalenz deutlich. Während meist von den Betroffenen Unabhängigkeit und Eigenständigkeit betont werden, strahlt der Körper Schutz und Hilfsbedürftigkeit aus. Im Abhungern jeglicher weiblichen Rundung liegt eine Pseudosicherheit gegenüber objektivierenden Sprüchen, Blicken und Übergriffen. Während die Magersucht als Symptomatik seit langem bekannt ist, tauchte die Bulimie in größerem Ausmaß erst in den 80er Jahren mit dem Wandel des Bildes von und der Anforderungen an Frauen in westlichen Industrieländern auf. Bulimie ist gekennzeichnet durch regelmäßige Fressattacken, in denen viel Nahrung nahezu verschlungen und hinterher wieder erbrochen wird. Meist als das Diätmittel schlechthin entdeckt, verselbstständigt sich die Symptomatik zur Suchtstruktur, die das Leben der Betroffenen bestimmt. Nicht selten erfolgen solche Attacken mehrmals täglich. Die Frauen fühlen sich diesem Drang ausgeliefert und können dem nichts mehr entgegensetzen. Dies wird verheimlicht, oft weiß nicht einmal das engste Umfeld Bescheid. Auch äußerlich ist den Frauen nichts anzusehen, da der Körper bulimischer Frauen meist dem gängigen Schönheitsideal entspricht. Die Betroffenen verkörpern häufig das Ideal der modernen Frau von heute, attraktiv, stark, unabhängig und erfolgreich. Parallel dazu existiert ihre abhängige, unkontrollierte und heimliche, ihre bulimische Seite. Während einerseits die Anpassung an geschlechtsspezifischen Normierungsdruck im Vordergrund steht, erfolgt andererseits die Rebellion dagegen, die aber in autoaggressiven Verhaltensweisen verharrt und nicht nach außen dringt, was wiederum eine Form der Anpassung ist. Die anerkannte Frau ist heute beruflich erfolgreich, durchsetzungsfähig, autonom und aktiv. Und gleichzeitig, je nachdem, in welcher Rolle sie gerade gefragt ist, ist sie beziehungs- und männerorientiert. Diese Anforderungen sind teilweise extrem widersprüchlich. Und Frau geht immer das Risiko ein, falsch zu sein, falsch zu handeln, was eine immense innere Spannung erzeugen kann. Gemeinsamer Bestandteil weiblicher Idealbilder ist, dass Frau sehr genau spüren soll, was andere von ihr erwarten, und sich daran ausrichten soll. Sie soll ihren Wert über die Anerkennung anderer statt aus sich und ihrem Tun heraus beziehen. Nach wie vor steht und fällt diese Anerkennung unabhängig von jeder Rolle für Frauen mit ihrer körperlichen Attraktivität und diese ist nahezu gleichgesetzt mit Schlanksein. Das Schönheitsideal für Frauen hat sich zu einem Idealkörper entwickelt, der für kaum eine Frau ohne Diät und Hungern und oftmals nur mithilfe von Saugapparaten und Silikonimplantaten erreichbar ist. Dabei geht es nicht um einen natürlichen, sondern um einen makellos straffen, gärtenschlanken und doch wohlgerundeten, letztendlich künstlichen Body. Als Paradigma der inzwischen unterschiedlichen Zivilisierungstechniken steht nicht mehr der gekleidete, physisch und unmittelbar durch das Korsett gehaltene, sondern der nackte, durch Fitness, Disziplin und Diät gezähmte Frauenkörper. Die bulimische Symptomatik ermöglicht, optisch sowohl dem Schönheitsideal als auch dem Bild der starken Frau zu entsprechen und gleichzeitig eigene Bedürftigkeit, den Wunsch nach Anlehnung und Sicherheit über das Fressen ohne Ende zu stillen. Durch das Erbrechen großer Nahrungsmengen wird schließlich wiederum die Unabhängigkeit von solchen Bedürfnissen gewahrt. Das Erbrechen bringt eine innere Entspannung von Widersprüchen, dient als Ventil für geschluckte Wut und die Anpassung nach außen wird wieder neu möglich. Durch die Körperkontraktionen wird der für viele nicht mehr fühlbare Körper gespürt und wieder für einen kurzen Moment als zu sich selbst gehörend erlebt. In Familien von Bulimikerinnen taucht überdurchschnittlich häufig sexueller Missbrauch auf. Über die Konzentration auf Essen und Erbrechen kann eine Betäubung, Unterdrückung und Abspaltung negative, mit den sexuellen Übergriffen zusammenhängender Gefühle wie Angst, Ohnmacht, Wut und Schmerz erreicht werden. Das Erbrechen kann als ein symbolischer Versuch gesehen werden, sich von diesen Gewalterfahrungen zu reinigen. Der Hass und die Aggression, die eigentlich dem Täter gelten und ihm gegenüber nicht ausgedrückt werden dürfen, werden auf den eigenen Körper gelenkt. In der Bewältigungsgeschichte ausgeprägter Essstörungen spielt das Bedürfnis, sich selbst jenseits des Normierungsdrucks zu entdecken, eine zentrale Rolle. Eigene Wünsche, Träume, Sehnsüchte, Grenzen kennen und spüren zu lernen. Diese spontan nach außen zu tragen und unabhängiger vom Urteil anderer zu werden, ist für die allermeisten wesentlich gewesen, die Symptomatik hinter sich lassen zu können. Essstörungen lassen sich jedoch nicht ausschließlich durch diagnostische Kategorien erfassen. Sich dauernd zu sorgen, zu dick zu sein und den eigenen Wert darüber zu bestimmen, immer wieder nicht bis zum Sättigungsgefühl zu essen, stolz darauf zu sein, in der letzten Woche dreimal abends nicht gegessen zu haben und sowieso seit Wochen auf Schokolade zu verzichten, sich immer wieder an Kleidergröße 36 bis 38 zu messen und eine Krise zu bekommen, wenn eine Hose nicht mehr passt. All das ist ein Bestandteil des Lebensalltags vieler, auch linker Frauen. Kaum eine Frau ist frei davon. Es wäre aber falsch, zu behaupten, dass essgestörtes Verhalten und die Betroffenheit von komplexen gesellschaftlichen Anforderungen und Schönheitsidealen ein ausschließlich weibliches Problem darstellen. Zunehmend verändert und verstärkt sich auch für Männer der körperbezogene Normierungsdruck. Seit einigen Jahren nimmt auch die Zahl bulimischer und magersüchtiger Männer kontinuierlich zu. Gesellschaftliche Rollenerwartungen sind auch für Männer nicht mehr eindeutig und in sich konsistent. Durch Erwerbslosigkeit, einer neoliberalen Umstrukturierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen entstehen neue Anforderungen und Verunsicherungen. Auch für Männer könnte die Entwicklung einer manifesten Essstörung zu einer Art Bewältigung dessen werden. Offensichtlich ist auch, dass Essstörungen fast ausschließlich in reichen Ländern vorkommen. Die historische und kulturelle Voraussetzung dafür, Ernährung als Konfliktlösungsstrategie einsetzen zu können, Essen zu verweigern oder dieses in großen Mengen zu verschlingen, um es hinterher wieder zu erbrechen, ist der materielle Überfluss und die beliebige Verfügbarkeit von Nahrung. Genauso benötigt ein bestimmter Körper- und Fitnesskult gute ökonomische Bedingungen. Falsch ist jedoch in diesem Zusammenhang durch moralisierende Argumentationen die Betroffenen anzugreifen und damit deren subjektives Leid abzuwerten. Da die bulimische Symptomatik eine Überlebensstrategie vor dem Hintergrund massiver Konflikte und teilweise Traumatisierungen eben in einer Wohlstandsgesellschaft darstellt. In linken Zusammenhängen werden Essstörungen genauso wie andere psychische Konfliktlösungsstrategien unterschätzt und tabuisiert. Besonders für die bulimische Symptomatik, das Verschwenden von Essen, existiert kaum Verständnis. Die Trennung von öffentlichem und damit politischem und privatem ist wieder rigider geworden. Essstörungen werden als psychische Macken kategorisiert und im Privatbereich verortet. Da die Heimlichkeit bei der Bulimie ein Kennzeichen der Symptomatik darstellt, besteht in einem solchen repressiven und moralisierenden Klima die Gefahr, dass die Spaltung in eine äußere, angepasste Fassade und das andere, bulimische Ich und damit die Isolation der Betroffenen weiter verschärft wird. Eine Änderung dieser Situation kann jedoch nur auf der Grundlage einer selbstverständlichen und eindeutigen Positionierung zu jeder Form struktureller Gewalt erfolgen und dem Begreifen psychischer Symptomatiken als einer Konsequenz und einer Strategie des Überlebens solcher Erfahrungen. Die gesamtgesellschaftliche Tendenz eines modernisierten, patriarchalen Backlash schlägt sich aber auch in innerlinken Diskussionen nieder. Frauen, die für das emotionale Klima bei Diskussionen scheinbar zufällig zuständig werden, gesellschaftliche Analysen, die uneindeutig gegenüber bis blind für strukturell und konkret gewalttätige gesellschaftliche Verhältnisse sind. Meinungen, vor allem von Jüngeren, wie das Patriarchat gibt es nicht mehr. Positionen, die Argumente wie Missbrauch mit dem Missbrauch oder solche der False Memory Bewegung aus den USA aufgreifen, sind linke Normalität. Auch körperlicher Normierungsdruck spielt besonders in der gemischtgeschlechtlichen Linken wieder eine erstaunlich große Rolle. Körper- und Fitnesskult nehmen zu, Sport hat für viele nicht mehr in erster Linie die Spaß, sondern eher die Bodybuild-Funktion. Die Ansprüche linker Subkulturen, sich im Lebensstil und Verhalten von den anderen zu unterscheiden, sind längst harter Realität gewichen. Schöne neue Linke, erfolgreich, flexibel, reflektiert und optisch mit den diversen Anforderungen kompatibel. Die linke Frau ist alles andere als ein Weibchen, hat einen frechen Spruch auf der Lippe, macht Kampfsport und setzt sich auf jeden Fall auch durch. Anerkennung ist für alle, egal ob Mann oder Frau, immens an äußere Attraktivität gekoppelt. Für eine Linke, die eben nicht in individualistische Zuschreibungen verfallen will, sondern das strukturelle gewalttätige Moment von Gesellschaft betont, ist es unumgänglich, über die Existenz, Gründe und Zusammenhänge von Bulimie zu diskutieren und damit eine Atmosphäre der Normalität zu prägen, die es den Betroffenen möglich macht, über ihre Probleme zu sprechen und sich Unterstützung suchen zu können. Wichtig dafür ist eine selbstverständliche und eindeutige Positionierung zu jeder Form von struktureller Gewalt und das Begreifen von psychischen Symptomatiken als eine Form von Überlebensstrategien bei solchen Erfahrungen. Ein Ansatzpunkt könnte sein, den Fokus auf das der Symptomatik innewohnende Element der Rebellion zu legen und in engeren Kreisen mit den Betroffenen gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie dieses Element nach außen gelangen kann. In der persönlichen Auseinandersetzung mit der eigenen Sozialisation unter geschlechtsspezifischen, kulturellen und ökonomischen Bedingungen der Analyse gesellschaftlicher Strukturen und ihrer individuellen Verinnerlichung liegen Chancen dafür, die Reproduktion von Machtstrukturen zu verhindern. Da diese immer subtiler zutage treten, wird ein politischer Ansatz, der gesellschaftliche Stereotypen offensiv angreift und im politischen Alltag anders lebt, wie dies beispielsweise schon in der Transgender-Bewegung versucht wird, immer wichtiger.
Fit sein, schön sein, schlank sein, reich sein, gesund sein, weiß sein, groß sein, klein sein, schlau sein, rein sein, brav sein, eins sein, clean sein, erfasst sein, dabei sein, fleißig sein, norm sein, sauber sein.
Jetzt sagen wir euch noch einige Literaturangaben, also holt was zum Schreiben.
Der Beitrag, was ihr von mir wollt, das kotzt mich an, war aus der Arantxa vom März 2003.
Dann gab's von Pierre Bourdieu Männliche Herrschaft, in Irene Dölling Ein alltägliches Spiel, Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Und von Nina Degele Ganz schön inszeniert, in Feministische Studien vom Mai 2004.
Von Michel Foucault Sexualität und Wahrheit Teil 1, Der Wille zum Wissen.
Dann www.gender-killer.de.
Macht und Herrschaft, herausgegeben von Peter Imbusch. Und Beiträge aus der Linke Liste Zeitung 2002, die haben wir auch verwendet.
Dann das Heft Schüler 2002 mit dem Thema Körper.
Ja, das war's dann mit der Sendung Dein Körper ist ein Schlachtfeld Teil 2. Vielleicht wird's ja auch einen Teil 3 geben, der könnte sich dann eventuell mit romantischen Zweierbeziehungen und ähnlichen Absurditäten auseinandersetzen. Seid gespannt.
Ja, ich hoffe, ihr konntet die ganze Zeit folgen und zuhören und es war spannend, attraktiv und informativ. Wenn ihr diesen Beitrag nochmal hören wollt und die erste Sendung, dann könnt ihr das unter freieradios.net machen, www.freieradios.net. Dort sind dann in Kürze auch beide Beiträge zu finden. Wir verabschieden uns.
Tschüss. Der Körper ist eine Uniform.
Der Körper ist bewaffneter Kampf.
Der Körper ist gewalttätige Aktion.
Der Körper fordert die Macht.
Der Körper führt zum Krieg.
Der Körper erklärt sich zum Subjekt.
Der Körper ist Ziel und nicht Mittel.
Der Körper ist Ausdruck.
Der Körper spricht,
kommuniziert,
schreit,
rebelliert,
macht Revolution.